Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Herzlich willkommen zu einer neuen Abgebinged-Folge. Ganz, ganz frisch im neuen Jahr 2020 schreiben wir mittlerweile. Heute ist der 5. Januar und wir haben mittlerweile die Abgebinged-Folge 16. Heute so eine kleine Besonderheit, aber natürlich nicht alleine, sondern natürlich wieder an der Seite der Stu. Hallo Stu.
Hallo und frohes Neues zusammen.
Die Besonderheit ist folgende, wir reden heute nicht nur über Serien an sich, sondern machen auch einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2019. Und zwar, welche Serien bzw. welche Staffeln haben uns dann ganz, ganz besonders gefallen und welche war dann auch ein riesiger Flop für uns. Und dann haben wir noch so ein bisschen Dracula mit drin. Die ist ja ganz, ganz neu erschienen jetzt. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber Stu hat sie schon gesehen. Da kann er ein bisschen was dazu erzählen. Und wir haben uns beide über die Feiertage hinweg bis Neujahr quasi The Witcher angesehen. Und das wird so das Größte, worüber wir heute reden. Genau. Stu, möchtest du denn anfangen mit deinen Top 3 Serien aus dem letzten Jahr?
Sehr gerne. Wobei ich auch sagen will, ich glaube, eine Top 3 schaffe ich nicht. Dafür war das Serienjahr dann noch zu gut für mich, aber ich kann oder würde gerne ein paar Serien lobend erwähnen. Und ich fange mit einer Serie an, die ich bei vielen besten Listen irgendwie vermisst habe, und zwar Love, Death and Robots. Ja. Wir erinnern uns, das ist ja diese Kurzfilmserie, diese Animationsserie von Tim Miller, dem Deadpool-Regisseur. Wir haben, glaube ich, auch ein Abgebinged drüber gemacht. Und Ich glaube, das war mit das Erfrischendste, was ich letztes Jahr an Serien gesehen habe. Das war wirklich so eine Wundertüte. Da hat nicht alles von überzeugt. Da waren auch ein paar Graupen drin, aber da waren ganz viele grandiose Sachen drin. Und ich hoffe sehr, dass dieses Jahr dann ja die zweite Staffel erscheint.
Soll sie ja kommen.
Ja, wäre echt... echt schön. Dann möchte ich noch erwähnen, die zweite Staffel von Barry. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum haben die beiden Typen noch nie über Barry geredet, das liegt daran, weil ich gerne mit Thomas gemeinsam über Barry reden möchte und nicht alleine. Und Thomas es noch nicht geschafft hat, Staffel 1 sowie 2 zu gucken. Aber sobald er das getan hat, seid euch gewiss, werden wir darüber ein Abgewünsch machen. Das verspreche ich. Barry, sei kurz erklärt, wer es nicht kennt, ist eine Dramedy-Serie von und mit Bill Hader, der einen Auftragskiller spielt, der vom Morden genug hat und stattdessen auf eine Schauspielschule geht. Das sollte als Synopsis jetzt hier erstmal genügen. Es ist sehr komisch, es ist aber auch sehr dramatisch, es ist toll gespielt und solltet ihr euch definitiv mal angucken. Dann noch die Erwähnung, Gomorra Staffel 4 war wie die anderen Staffeln auch großartig.
Ah, die fehlt mir auch noch,
ja. Ja, die fehlt ja auch noch. Die zweite Staffel von Mindhunter, da habe ich mit Dominik und Pascal abgebinged aufgenommen, war auch toll. Dann When They See Us, ist eine Miniserie auch von Netflix, von Ava DuDuVernay, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, auch ganz großartig, genau wie Tschernobyl, da haben wir ja auch schon was drüber gemacht. Und dann möchte ich noch natürlich The Boys empfehlen. Wer die nicht gesehen hat, hat wirklich was verpasst. Ja, das wären jetzt so im Groben meine Highlights. Mhm. Ich würde vielleicht noch anmerken, ich habe über Weihnachten bei Netflix eine Sketchshow entdeckt, Astronomy Club. Die kann ich sehr empfehlen. Wenn ihr ein Faible für Sketch-Sendungen habt und die Sketche gerne ein bisschen so um die Ecke gedacht mögt, dann schaut euch das mal an. Das sind wirklich, wirklich gut investiert. Ich würde sagen, knapp alle Folgen zusammen, vielleicht 120, 150 Minuten. Das wären jetzt so meine Highlights. Und es gibt auch so viel mehr. Also 4 Blocks und Watchmen und Fleabag und Killing Eve, aber das wären jetzt meine besten Serien gewesen.
Okay, vielen Dank. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil ich 4 Serien rausgesucht habe für meine Top 3, ja, aber es ist okay.
Vielleicht, ja.
Genau, also ich hatte vorhin auch nochmal meine Liste durchgeguckt von den Serien 2019 und hatte mir auch gedacht, boah, das ist gar nicht so einfach, jetzt irgendwie eine Top 3 daraus zu suchen, weil ich hatte letztes Jahr wirklich viel Spaß mit Serien, oftmals sogar mehr Spaß als mit vielen der Filme, die ich über das Jahr hinweg gesehen habe. Mhm. Und natürlich fressen die Serien mittlerweile auch mehr Zeit bei mir. Nur mal so als Überblick, ich habe tatsächlich letztes Jahr 60 Serien gesehen, beziehungsweise Staffeln geguckt, das ist wirklich eine Menge. Man muss halt so sagen, ich gucke kein normales Fernsehen, Ne? Also das ist quasi das einzige normale Fernsehen, was ich gucke. Ja. Und habe mir jetzt einfach mal so drei Serien rausgesucht, wo ich das Gefühl hatte letztes Jahr, boah, cool, das ist jetzt richtig was, was mich auch mitnimmt. Das ist einmal die fünfte Staffel von Peaky Blinders, weil die nochmal so, also ich mag Peaky Blinders sowieso, von diesem Crime, Gangster, Setting auch alles insgesamt, aber in der fünften Staffel war einfach auch nochmal dieses Politische sehr, sehr spürbar. Das hat mir sehr gefallen und es gab auch krasse Wendungen einfach. Also wenn ihr da auf Gangstergeschichten steht, neben Gomorra aktuell Peaky Blinders, das Beste, was ihr da finden könnt. Finde ich zumindest. Mhm. Dann habe ich gesehen, beziehungsweise in die Liste mit reingenommen, die vierte Staffel von The Expanse. Die kam ja im Dezember erst auf Amazon. Ich bin ein großer Science-Fiction-Fan, deswegen musste ich sie gucken. Da komme ich gar nicht drum rum. Aber sie war wirklich richtig, richtig toll. Sie war intensiv, packend, gleichzeitig aber auch sehr dicht erzählt von dieser Welt, von der neuen Welt auch, die da aufgemacht worden ist. Und ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, ich gucke gerade eine kleine Version von Mass Effect. Das hat mir sehr gefallen. Und dann habe ich auch mit reingenommen, Love, Death and Robots. Das ist auch in meine Liste gelandet. Da hattest du ja gerade ein bisschen was zu erzählt. Und mein Herz galt letztes Jahr der ersten Staffel von Final Space. Da hatten wir ja das letzte Mal in Abgebinged 15 drüber geredet.
Ja, Final Space, auch für mich so eine kleine Entdeckung. Aber ich habe ja gesehen, dass du sie nennen wirst. Deswegen habe ich sie jetzt mal ausgelassen. Aber solltet ihr euch definitiv mal ansehen, wenn ihr ein Herz für etwas schrullige Animationskost habt, ja.
Vielleicht noch ein, zwei Worte insgesamt zu Serien derzeit. Also wir leben ja immer noch im goldenen Zeitalter der Serien und wer unseren Streaming-Podcast gehört hat beispielsweise, wird er festgestellt haben, oh, nächstes Jahr kommt noch mehr Disney Plus, dann Apple ist jetzt an den Start gegangen und wir erwarten immer noch Peacock, was auch immer das sein wird. Da würden halt einfach auch noch mehr Serien kommen und ich habe das Gefühl, jeder, der aktuell irgendwas mag in bestimmten Genres, dafür bestimmte Affinitäten hat, eher im Indie-Bereich Sachen gucken möchte, eher im Blockbuster-Bereich Serien gucken möchte. Für alle ist was dabei derzeit.
Ja, das stimmt. Vor allem auch für Fans, für einen Superhelden. Und ich würde, wenn es dir recht ist, dann mal eben kurz zu meinen Flops überleiten wollen, dadurch. Ja. Denn es sind, ich habe lange überlegt, nicht alle Serien, die ich gesehen habe, waren halt wirklich richtig schlecht. Also es gab wirklich ganz, ganz wenig Grobzeug, wenn ich ehrlich bin. Aber so die zwei Serien, von denen ich am meisten, ich mal, enttäuscht war, war zum einen Titans, die erste Staffel, wo wir ursprünglich mal einen Cast zu machen wollten. Dazu ist nie gekommen. Und gäbe es nicht diesen Cast, hätte ich die auch nicht weiter geguckt. So habe ich es getan. Quasi für umsonst, ja, für nichts, danke dafür. Wobei ich, glaube ich, selbst schuld bin, dass ich zum Casting gekommen bin, aber egal. Und die zweite Sache war die zweite Staffel von Punisher. Ich fand, die war nicht schlecht, aber die war mir zu bräsig. Und das Schlimme ist halt, sie endet halt genau an dem Punkt, da, wo ich den Punisher eigentlich sehen möchte. Und wir wissen ja beide, dass die dritte Staffel Punisher es nicht geben wird.
Noch nicht.
Noch nicht, aber ich glaube da eher nicht dran. Ja.
Ja, Titans kann ich mich eigentlich anschließen. Ich hatte lange Zeit überlegt, ob ich mir die zweite Staffel dann doch jetzt ansehe, weil sie eigentlich was Neues versucht hatten. Habe aber schon ein Video dazu gesehen, wo das nochmal analysiert worden ist von einem Comic-Experten. Und der meinte, die werfen das sofort wieder über Bord und verfallen wieder in diesen gleichen Modus wie in der ersten Staffel. Deswegen würde ich mir die zweite definitiv nicht mehr ansehen. Ja. Die Serie ist gestrichen. Ich hatte auch wenig Enttäuschung, beziehungsweise schon Enttäuschung, aber wenig so richtig schlechte Serien, außer eine dieses Jahr. Und das war American Horror Story Apocalypse. Die war wirklich schlecht. Also durchweg tatsächlich schlecht. Da hat nichts gestimmt. Die haben das Potenzial, das sie eigentlich hatten, nicht ausgenutzt. Die haben sich da was zusammengeschustert und geschrieben und gedreht. Und das war einfach, bah. Nicht gucken, bitte.
Okay. Ja, dann wäre es das gewesen mit unserem kleinen Jahresrückblick. Ich glaube, ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir das so kurz abhandeln, aber Thomas und ich haben jetzt bei Movie Break so viele Jahresrückblicke durchgenommen, gemacht und gelesen und was weiß ich. Wir haben jetzt erstmal davon genug. Ja. Willkommen 2020, sage ich dann nur.
Genau, und wenn ihr nochmal irgendwie Serienempfehlungen haben wollt, es gibt bei uns das Special mit den besten Serien des Jahres und ihr findet in unseren jeweiligen Rückblicken von den Autorinnen und Autoren jeweils einen kleinen Passus zu Serien. Also ich glaube, da findet ihr genug, wo ihr nochmal reinstubbern könnt.
Ganz genau. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal jetzt wirklich zu 2020. Es wird Zeit. Ja. Das erste abgewünscht 2020. Ich bin gespannt, was uns in dieser Folge und in den nächsten erwartet.
Genau, du kannst ja gleich mal starten, weil ich habe sie noch nicht gesehen und du bist quasi direkt bissig in das Jahr gestartet und hast dir gleich die Miniserie, habe ich dann festgestellt. Ich dachte erst, das wäre eine komplette Serie, aber es ist eine Miniserie. Dracula angesehen. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen.
Ja, Dracula ist die neueste Kreation von Mark Gatiss und Steve Moffat, die unter anderem ja auch Sherlock zu neuer Größe geholfen haben. Und die Miniserie Dracula besteht aus 3 Folgen à 90 Minuten, lief vom 1. bis 3. im BBC und wurde am 4. 1. dann auch bei Netflix veröffentlicht. Und ja, das ist, also, wie soll ich anfangen? Erstmal, die Serie hat mich vom Kopf gestoßen. Und das ist mal nicht positiv, denn ich habe sie wirklich am Starttag um 9 Uhr morgens, wir wissen, Netflix haut um 9 Uhr morgens um die neuen Sachen raus, habe ich sie angefangen und so in den ersten 10, 15 Minuten dachte ich mir, okay, das wird halt so wirklich ganz klassisch Dracula werden. Alan Bram Stoker, so wie es halt Francis Ford Coppola in den 90ern schon mal auf die Leinwand gebannt hat. Und dann nur nach 10, 15 Minuten wird einem dann noch klar, okay, sie erlauben sich dann schon einige Freiheiten. Und aus diesen einigen Freiheiten wird dann relativ zügig sehr viele Freiheiten. Und spätestens nach der Hälfte ist einem klar, okay, die drehen das jetzt nicht auf links, aber das ist nicht der originale Dracula. Ja, da sind ganz viele Ideen drin, die man so nicht hat kommen sehen, wenn man halt zu Beginn glaubt, es ist eine relativ klassische Erzählung. Klaas Bang, das ist ein dänischer Schauspieler, den man unter anderem aus The Square kennt, spielt den Grafen und das macht er hervorragend. Das ist so eine Mischung aus Bon Vivant, Sadist und Narzisst. So eine Figur, wo es teilweise echt schwer ist, selbst zu ergründen oder selbst klar zu machen, ob man den jetzt cool findet oder ob man ihn echt abstoßend findet, weil er beides relativ perfekt miteinander vereinbart. Und es gibt da wirklich viele grandiose Szenen, wo diese Figur wirklich herrlich balanciert zwischen Monstrosität und Gentleman. Also alleine wegen Klaas Bang hat es großen Spaß gemacht, die Serie zu gucken. Der heimliche Star, oder was heißt nicht der heimliche Star, der wahre Star ist aber Darstellerin Dobby Wells, die eine Nonne spielt. Und aus Spoilergrund möchte ich jetzt nicht verraten, was da noch alles passiert. Aber sie spielt eine Nonne, eine holländische Nonne. Und sie ist sowas wie die Gegenspielerin des Grafen. Und das ist alleine deren ihre Wortschlagabtäusche sind einfach famos, einfach grandios. Da habe ich einfach gerne zugeschaut. Dazu ist die Serie auch wirklich teilweise sehr gruselig, ist auch teilweise ordentlich blutig. Es hat so den Flair der alten Hammer-Filme, so mit Christopher Lee als Dracula. Das Ganze sieht jetzt nicht unbedingt durchgängig High-Class aus, aber es hat so eine Ästhetik und Atmosphäre, wirklich von, also als würden die Hammer-Studios heutzutage Filme machen. So wirkt diese ganze Serie und das fand ich sehr charmant. Ich muss allerdings sagen, dass es dann in der dritten, in der dritten Folge schon so ein Abfall gibt. Da gibt es dann eine Enthüllung, die ist ganz nett, aber die dritte Folge finde ich, ist schon deutlich schwächer als die ersten beiden. Das kann ich so viel kann ich zu Dracula sagen. Guckt euch auf jeden Fall an. Außer ihr seid jetzt nicht so gruselaffin und habt auch was gegen Kreatureneffekte und eine Ekelmomente, dann solltet ihr vielleicht davon besser Abstand halten. Aber ansonsten kann ich trotz, dass die dritte Folge schon abfällt, nur eine Empfehlung für Dracula aussprechen.
Kommt denn der Stil von Sherlock, also auch, du hast ja gerade schon gesagt, Schlagabtausch, also sind die Dialoge auch so scharf formuliert?
Jein, also die Serie ist überraschend witzig, wirklich sehr witzig. Mhm. Nicht alle Witze funktionieren aber so richtig. Und Sherlock hat ja vor allem durch seine Inszenierung einiges klar gemacht. Ja, gerade so, wenn Sherlock halt diese SMS liest und der Text wird so eingeblendet, das war damals ja wirklich neu, fast schon revolutionär. Das hat Dracula jetzt nicht. Also man sollte.
Er hat kein Handy oder was?
Er hat kein Handy, nein. Ja. Es ist schon mehr auf Genre gemacht. Das schon. Mhm. Also Sherlock konnte man, glaube ich, auch mit seiner Oma gucken. Ja, weil im Prinzip war es ja einfach nur, wer ist der Täter, Krimi. Dracula ist dann halt schon mehr dem Genre verpflichtet.
Okay, du noch eine Frage. Du hattest ja gesagt, so Richtung Hammer Studios. Mhm. Hat das dann auch so einen gewissen Trash-Flair?
Ja, genau. Okay. Also man sieht besonders so digitale Aufnahmen und so ein paar Effekte. Da sieht man halt schon, dass da im Hintergrund die Rechner ächzen. Aber das hat trotzdem was von einer gewissen Atmosphäre, von einer gewissen Stilistik, die ich ganz, ganz gut fand, muss ich gestehen.
Okay. Und letzte Frage. Ist das dann abgeschlossen oder wird das wie bei Sherlock irgendwann noch mal drei weitere Folgen geben?
Nun ja, ich sag mal so, ja, Dracula ist ja auch schon mehrfach gefällt und geköpft und verbrannt worden und dann kam er doch zurück und hat Minimädchen gejagt, ja. Nichtsdestotrotz fand ich das Ende schon relativ endgültig, aber wie gesagt, es ist Dracula. Wer weiß, was da noch kommt. Ne?
Okay, gut. Vielen Dank dafür.
Bitte.
Wollen wir dann mal starten mit unserem Hauptakt?
Ja, lass uns die Welt verhexen.
Was für eine Überleitung. Ja, genau. Wir haben die erste Staffel von The Witcher gesehen. Ich muss ja gestehen, das ist eine von den Serien, auf die ich mich letztes Jahr so am meisten gefreut hatte. Und zwar nicht, weil ich die Spiele gespielt habe, denn die habe ich nicht gespielt. Ich habe The Witcher 3 immer noch auf meiner Nicht-Gespielt-Liste. Mhm. Shame. Aber irgendwann ist auch verkündet worden, sie basieren nicht auf den Spielen. Und die Spiele sind ja sowieso nach den Büchern. Es gibt ja 5 Witcher-Bücher, glaube ich. 5 sind es, glaube ich. Nichtsdestotrotz fand ich das aber, weil es einfach eine Fantasy-Serie ist, ne? Und weil es so ein großer Name, so eine große Fantasy-Reihe ist und ich auch das Gefühl hatte, das wird für Netflix ihr Game of Thrones-Moment, ne? Nicht, dass die Serien miteinander vergleichbar sind, da können wir gleich nochmal ein bisschen darüber eingehen, sondern alle großen Streaming-Dienste fangen ja an, sich so große Franchises aufzubauen, nenne ich es mal. Ne? Also HBO hat das vorgemacht. Amazon beginnt mit Herr der Ringe erst in 2 Jahren, weil es ein bisschen aufwendiger ist und teuer ist. Und Netflix hat jetzt einfach schon mal vorgeschoben und The Witcher gebracht. Deswegen war ich sehr gespannt und hatte dann die erste Folge gesehen. Dann kam irgendwie Weihnachten und Herr der Ringe dazwischen. Das ist immer bei mir so. Und hatte dann jetzt in einem Rutsch, aber Anfang des Jahres, dann die Serie weitergeguckt. Genau, wie bist du denn zu der Serie gekommen?
Es kam halt, zur Erklärung, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich habe Witcher 3 aber gespielt und fand es sehr großartig. Trotz allem kann ich nicht davon behaupten, dass mir diese Welt irgendwie geläufig ist, selbst nach dem dritten Teil. Und dann kam halt irgendwann die Nachricht rein, dass Henry Cavill halt den Witcher spielt. Und dann ging natürlich mir so dieser Shitstorm durchs Internet, weil das geht doch nicht, weil Henry Cavill ist Superman und der passt ja auch gar nicht zur Rolle. So nach dem Motto, so habt ihr noch nie von Perücken gehört, aber egal. ja, und Netflix hat die Serie ja schon relativ aufgebauscht. Ne? Mhm. Erster Trailer oder Teaser, glaube ich, bei der Comic-Con und großer Hype. Und ja, dann war sie halt da am 20. Dezember letzten Jahres. Und ich habe dann reingeguckt. Und davor war mir die Serie, muss ich ganz ehrlich gestehen, ein bisschen egal.
Mhm. Okay. Kreativer Kopf hinter der Serie ist Lauren Schmidt. Die kennt man als Produzentin und Autorin unter anderem von Daredevil und Umbrella Academy. Genau, und die durfte quasi dann The Witcher auch schreiben, produzieren und umsetzen. Und das war ja auch durchaus, du hast es gerade schon ein bisschen angeteasert, sehr kontrovers am Anfang, beziehungsweise im laufenden Jahr tatsächlich, weil erst die Kontroverse dann mit Henry Cavill war, ne? Also boah, kann er das tragen? Ist er überhaupt The Witcher? Geralt mit Bart, ohne Bart? Dann ging's los mit Schwert, 2 Schwerter, wie ist das im Buch, wie ist das im Spiel, wie wird das sein? Dann kamen die Kostüme der Feinde, die sind nicht originalgetreu nach den Büchern etc. pp. Also wie das Internet ja mittlerweile so ist. Ich finde es ein bisschen schade, dass die in einem Rutsch erschienen ist, muss ich gestehen. Weil ich glaube, ich hätte die gerne in so Folgen, also wochenweise gesehen.
Okay.
Da hätte man auch noch mal anders drüber reden können, finde ich. Also ich irgendwie eignen sich so Fantasy-Serien sehr gut dazu, auch so eigene abgebinged Folgen zu machen, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja.
Weil man da so viel draus ziehen kann. Und vielleicht wäre es dann auch einfacher gewesen, diese verschiedenen Zeitebenen, die Serie hat, da kommen wir ja, glaube ich, auch noch zu, besser zu durchleuchten. Genau.
Ja, das, ja. Also ich weiß nicht, ob da die Woche Abstand geholfen hätte, aber ich war ja früher immer Fan von dieser wir veröffentlichen alles sofort Politik. Mhm. Jetzt durch so ein paar Serien, die ich halt letztes Jahr gesehen habe, wie zum Beispiel Preacher, wo halt jede Woche nur eine Folge kam, oder aktuell die finale Staffel Vikings, muss ich aber auch sagen, es ist zwar schon scheiße, wenn die Folge auf dem Höhepunkt aufhört und man nicht sofort weitergucken kann, aber es, man hat dann schon trotzdem einfach mehr Zeit, nochmal drüber nachzudenken und so ein bisschen mehr zu reflektieren. Das stimmt schon. Ja. Also es ist halt, es gibt Serien, glaube ich, wo dieses einmal alles bitte wirklich perfekt funktioniert, und es gibt Serien, wo das andere, glaube ich, besser ist. Ja.
Okay. Wollen wir erstmal so ein bisschen lose drumherum reden, bevor wir dann nochmal einen Spoiler-Part aufmachen?
Können wir gerne machen, ja.
Okay. Gut, ich fange einfach mal an. Ich fange einfach mal an zu reden, genau. Also, ich fand die Serie sehr gut am Ende, als ich dann nochmal quasi alle 9 Folgen so ein bisschen reflektieren konnte, weil ich die Welt sehr mag, die The Witcher da offenbart. Und ich finde, dass Henry Cavill, das kann man natürlich auch negativ auslegen, vor allen Dingen diese Serie auch trägt. Na, also ich finde so ein bisschen, also er ist schon eine kleine Idealbesetzung. Ich kann auch nachher noch mal ganz kurz so einen kleinen Trivia erzählen, wie er an diese Rolle gekommen ist. Dadurch, dass diese Welt so groß ist, so riesig ist und auch kein Hehl daraus macht, dass es eine reine, pure Fantasy-Serie ist. Da gibt's überall an jeder Ecke Monster. Es ist auch völlig normal, dass es überall diese ganzen verschiedenen Fantasiewesen und Fabelwesen gibt. Und es kann auch passieren, dass du quasi 30 Jahre in deinem Dorf lebst und dann kommt mal so ein Monster vorbei und frisst dich auf. Kennt man ja. Ja. Das fand ich cool, dass das so durchgezogen worden ist. Ich hatte an manchen Stellen das Gefühl, ich sehe hier gerade so eine Live-Version von so einem Fantasy-Roman, von so einem Rollenspiel auch so in gewisser Weise. Und dass Geralt dann so ein paar Aufträge annimmt, loszieht, es gibt so eine Überraschung in der Quest und am Ende wird gekämpft und dann ist alles gut. Das kann man scheiße finden. Mhm. Ich hatte aber wirklich immensen Spaß damit, einfach weil es diese Welt so einfach so lässig darstellt und so cool einfach erzählt. Das fand ich sehr, sehr gut. Was ich sehr anstrengend fand, das habe ich gerade schon gesagt, ist einfach diese Erzählweise. Dass die Serie mir so verschiedene Zeitebenen vor die Füße knallt und sagt so, ja, jetzt komm mal klar, ne? Guck mal, wie du das zusammenreimst. Irgendwann ab der Folge 7 geht das ja ineinander über. Aber das war anstrengend.
Also definitiv. Ich habe die ersten 3 Folgen geguckt. Da war ich noch zum Weihnachtsbesuch bei meiner Mutter und habe die da mit dem Laptop im Bett geguckt. Richtig schön kuschelig. Und als die 3. Folge anfing, dachte ich mir echt so, was habe ich irgendwas verpasst? Bin ich irgendwie eingeschlafen? Habe es nicht gemerkt. Man kennt das vielleicht, wenn man so beim Filme gucken einnickt und dann wach wird und dann irgendwie nicht richtig rafft, so habe ich jetzt 20 Minuten verpasst oder ist es, oder was? Und so ging es mir halt wirklich. Und ich muss dazu auch sagen, ja, die Welt ist schön, dass sie halt wirklich so pure Fantasy ist und überhaupt keinen Bock hat, irgendwie zu sagen, ja, aber guck mal hier das. Nee, es ist einfach Fantasy pur, das finde ich auch schön. Aber ich habe relativ schnell die Interesse an dieser Welt verloren, tatsächlich. Weil ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber als ich zum Beispiel, und bevor jetzt die Diskussion anfängt, es ist kein Game of Thrones Killer, aber es will es auch gar nicht sein. Ja?
Nein.
Aber man kann sie halt dementsprechend vergleichen, weil es halt beides Fantasy-Serien sind oder Serien in einem mittelalterlichen Setting. Und ich weiß noch, als ich Game of Thrones die erste Folge geguckt habe vor vielen Jahren, habe ich nichts verstanden. Ja? Ich dachte, was sind das für Leute? Was wollen die voneinander? Was sind die Regeln dieser Welt? Ja. Und bei Game of Thrones war es wirklich so, dass ich das so peu à peu für mich selbst entdeckt habe, durch kleine Hinweise etc. pp. Bei The Witcher hatte ich das Gefühl, dass ich echt in dieses Becken gestoßen wurde und dann erstmal so gefühlt 6 Folgen nach Luft geschnappt habe, ja. Und dann erst gegen Ende so, okay, so ich komme jetzt so ein bisschen klar, was die Regeln dieser Welt sind. Mhm. Und das hat mich gestört. Es war nicht spannend, diese Welt zu ergründen. Es war einfach so reingestoßen zu werden, ohne so ein bisschen Hilfe. Und es war erzählerisch und alleine halt auch von ganz vielen Charakteren, die da rumlaufen, auch hochgradig, also für mich uninteressant. Ich muss gestehen, irgendwann hatte ich echt keinen Bock mehr auf Yennefer und Ciri, oder wie die hießen. Und Geralt war dafür, dass die Serie Witcher halt auch nicht so präsent. Teilweise.
Also ich kann das wirklich nachvollziehen, aber ich mag die Welt trotzdem.
Das darfst du ja auch. Ich erlaube es dir, Thomas.
Okay. Ich hatte aber wirklich auch Probleme, also vor allen Dingen mit Ciri, die da ihre eigene Storyline bekommt, die aber, da können wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen, was da nicht so gestimmt hat und erst am Ende wirklich auch so ein bisschen packender wird, kann ich gar nicht so beschreiben. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich viele Stellen gehabt, die für mich lustig waren, die irgendwie coole Stellen waren. Und ich habe mich auch gefragt, kann man überhaupt diese Welt von The Witcher, die finde ich deutlich breiter und größer ist als die von Game of Thrones, wo die Regeln relativ schnell klar sind, ne, das Spiel der Throne, ob die auch überhaupt im Ansatz in einer ersten Staffel so erklärt hätten werden können, mit allen verschiedenen Ebenen, die es bedarf. Und das ist jetzt nicht die beste Lösung, die sie jetzt genommen haben, beziehungsweise die Lauren Schmidt da genommen hat, aber es ist eine Lösung. Mhm. Und ich bin jetzt gespannt auf die zweite Staffel, weil in dieser Serie immer noch unglaublich viel Potenzial steckt. Ich kann immer ganz kurz auf die Inszenierung zu sprechen kommen. Die ist an manchen Stellen recht behäbig und noch so ein bisschen flapsig. An anderen Stellen finde ich sie ganz gut und visuell auch kraftvoll. Das gleiche gilt für Kostüme und Settings und sowas alles. Aber auch das war in der ersten Staffel von Game of Thrones jetzt auch noch nicht over the top. Die hatten halt den Vorteil, dass sie diese Fantasy-Elemente vielfach ausklammern konnten. Ja, also, dass sie erstmal so eine Mittelalterwelt einfach hatten. Hier geht's von Anfang an so Schlag auf Schlag. Das kann man trashig finden, ist aber trotzdem gut inszeniert gewesen. Also ich mag einfach dieses Setting. So.
Also man hat schon gesehen, dass Netflix zum einen da Geld reingesteckt hat.
Ja, genau.
Aber dann auch nicht so viel. Und ich finde, das soll jetzt kein Kritikpunkt sein. Ich finde, ja, die Serie hat Momente, da sieht sie nicht besonders kostenergiebig aus, ja. Aber jetzt diese ganzen Häme, die sich teilweise sehr erschüttert, dass es Trash sein soll, bin ich jetzt nicht dabei. Ja, es sieht nicht immer alles nach Klasse A aus, aber ich fand es jetzt niemals störend. Und es gab sogar Momente, wo ich dachte, ja, das passt zu dieser Welt. Ja.
Genau, um nochmal auf Henry Cavill zu sprechen zu kommen. Ich habe schon gesagt, ich finde, er ist die Idealbesetzung für diese Rolle, weil er sie sehr ironisch auslegt, finde ich. Manchmal auch sehr zynisch, ne? Und auch sehr trocken vom Humor her. Und das irgendwie gefällt mir das.
Ich muss ja gestehen, ich habe Witcher 3 gespielt und da gibt's ja, wer es nicht kennt, also ein Rollenspiel, da kann man, wenn man mit den anderen Figuren interagiert, teilweise auch immer so Gesprächsoptionen auswählen. Und ich bin ganz stolz, aber so wie Henry Cavill sich in der Serie verhält, habe ich mich im Spiel verhalten.
Sehr gut. Und vielleicht haue ich jetzt einfach mal den Trivia raus.
Ja, bitte.
Und zwar, als Cavill erfahren hat, dass Netflix diese Serie umsetzen möchte, ne, weil er selber großer Fan einfach von dieser Reihe ist, von Geralt ist, hat er sofort seinen Agenten dazu gedrängt, ständig Netflix anzurufen und zu sagen, hier, ich bin da, ne? Und dann gab es tatsächlich ein Gespräch zwischen Lauren Schmidt und Cavill. Da hatte sie aber noch gar kein Drehbuch zu dieser Serie. Also sie hatte auch noch gar kein Gefühl, wie sie diese Rolle auch auslegen und anlegen will. Ne? Und dann gab es dann 4 Monate später, war das Drehbuch dann fertig und es gab dann die ersten Auditions für Schauspieler dazu. Und 207 Schauspieler haben dafür vorgesprochen. Ich hätte gerne mal eine Liste dazu. Und keiner hatte ihr gefallen. Also sie hat keinen da genommen und als sie dann geschrieben hat, quasi das Drehbuch, hatte sie ständig Cavills Stimme im Kopf für Geralt, als sie die Dialogzeilen dann geschrieben hat. Und dann hat sie quasi ihn wieder angerufen und gesagt so, ey, okay, komm, du kriegst die Rolle. Und so hatte die Rolle dann bekommen. Und jetzt, witzigerweise, hatte sie noch ganz, ganz viele Dialogzeilen für Geralt an sich geschrieben in der ersten Folge, also als sie die erste Folge gedreht haben. Und im Schneideraum haben sie dann festgestellt, boah, eigentlich sabbelt er für viel zu viel. Und wenn wir dieses ganze Gesabbel rausschneiden und nur noch sein manchmal Gegrunze, Stillsein, böse Gucken drin lassen, funktioniert das viel, viel kraftvoller. Also das war auch ein Prozess, wie Geralt jetzt in dieser Serie wirkt. Und das kommt halt sehr, sehr viel einfach von Cavills Mimik heraus, ne? Also wie er diese Figur auch einfach interpretiert. Das fand ich sehr spannend.
Ja,
also, zudem macht er alle Stunts selber und hat intensiv Schwertkampf geübt dafür.
Ja, dass Henry Cavill was taugt, das wissen wir aller spätestens seit Mission Impossible Fallout, ja.
Ja,
also Henry Cavill.
Nachladende Fäuste.
Ja, super. Das hat mir bei Witcher noch gefehlt. Ja, also der macht das auch super und gerade in der Originalfassung hat er so einen ganz ja, bulligen, brummigen Unterton noch in seiner Stimme, der mir wirklich gut gefällt. Ja, der macht's wirklich gut. Und ich bin auch ehrlich, ich meine, die Serie war mir halt egal, aber ich habe auch nicht dran gezweifelt, dass Henry Cavill die falsche Besetzung dafür ist. Ich fand das eh immer ein bisschen ulkig, dass sich dann Leute beschwert haben, er sieht nicht aus wie The Witcher. Ja, jetzt tut keiner.
Ja, genau. Also, verstehe ich gar nicht.
Ja, weißt du, wenn sie jetzt Chris Rock genommen hätten oder Kevin Hart.
Ja.
Aber gut, ist eine andere Sache. Nee, also Henry Cavill wirklich, es ist nicht die Rolle, die ihn schauspielerisch am meisten gefordert. Das,
nein, definitiv.
Das sollte klar sein. Physisch durchaus, aber es ist halt immer das Problem, ist das Drehbuch. Einfach.
Ja.
Und ich muss gestehen, jetzt diese 8 Folgen, das war teilweise schon anstrengend für mich. Und ich habe wirklich danach 3 Folgen auch eine Pause gemacht, dann 4 und 5 geguckt und jetzt eben heute nochmal die letzten 3 Folgen so in einem Rutsch. Und ich muss gestehen, die letzten 2 Folgen, die fand ich auch ganz gut. Die hatten auch ein gutes Tempo. Aber was mich gestört hat bei dieser Narration, war immer dieses Ausgebremse.
Ja.
Also dieses Ausgebremse, also man ist halt mit 3 verschiedenen Figuren unterwegs und dann ist man bei der einen Figur und dann ist da Stopp und kommt man zur nächsten. Das ist ja Standard, ja. Und bei einer guten Serie ist es auch vollkommen legitim, weil jede Figur gleich interessant ist, ja. Man fiebert mit jeder Figur gleich mit. Und bei The Witcher war es wirklich so, dass ich irgendwann dachte, ey Leute, komm, gib mir Henry Cavill, wie er einfach ein paar Soldaten vermöbelt. Das ist okay, ja. Das möchte ich sehen, aber dieser ganze Hexenbums, Tradabums da, interessiert mich nicht. Hat mich komplett kalt gelassen, muss ich gestehen.
Okay.
Es tut mir leid.
Wollen wir dann mal in den Spoiler-Bereich übergehen? Weil ich glaube, wir kommen jetzt eher zum Kern, wenn wir nur über bestimmte Sachen auch reden.
Ja, bitte.
Okay, dann sei hier jetzt der Spoiler-Hinweis ausgesprochen. Wir haben so ein bisschen gesagt, was die Serie ausmacht. Das heißt, ihr könnt jetzt schon von sich aus entscheiden, ob ihr mal reingucken wollt oder nicht. Guckt euch mal die ersten 2, 3 Folgen an. Ich glaube, spätestens dann habt ihr ein Gefühl dafür. Genau, und wir steigen jetzt so ein bisschen inhaltlich ein. Wollen wir gleich mal die Handlungsebenen aufmachen?
Bitte.
Okay, genau, also ich fand das, also ich habe es im Vorfeld schon gelesen gehabt, dass es verschiedene Zeitebenen gibt und dass es so ein bisschen schwierig ist, die in Einklang zu bringen. Und nach der ersten Folge, die ich wirklich gut fand, hat dann die zweite Folge gestartet und die hat gleich so das Tempo richtig krass rausgenommen und was ganz anderes erzählt an vielen Stellen. Und umso weiter das denn vorging mit den jeweiligen Folgen, gab es immer wieder Stellen, wo ich dachte, was ist zum Teufel ist jetzt passiert? Sind jetzt irgendwie 10 Jahre vergangen? Sind 30 Jahre vergangen? Was ist hier los? Und es gab immer wieder Stellen, wo ich mir das zusammenreimen konnte. Mhm. Aber das finde ich schlecht geschrieben, wirklich. Oder man hätte das aufploppen lassen. Also so ganz blöd, ne? So von wegen 10 Jahre später.
Ja.
Aber das hat mir nicht geholfen, dass einfach dann das eine Voraussetzung ist von wegen, ja, das, was mit Ciri ist, ist jetzt quasi in der aktuellen Zeit. Geralt ist jetzt irgendwie so 10 Jahre vorher unterwegs und Jennifer 30, 40 Jahre vorher. Das musste ich mir halt selber zusammenreimen. Das ist anstrengend gewesen.
Das Problem bei mir war halt einfach, dass es mir irgendwann egal war.
Ja.
Ne? Ich glaube, das liegt, daran liegt es wahrscheinlich, dass ich mit der Serie jetzt nicht so viel anfangen konnte wie du. Also ich fand sie nicht schlecht. Ja, aber ist jetzt keine Serie, wo ich jetzt der zweiten Staffel entgegenfiebere.
Ja. Ich schon. Weil du hattest ja schon richtig gesagt, also die letzten zwei Folgen, die fand ich auch sehr gut, weil die hat sich dann Zeit genommen. Also die anderen, das hatte ich ja schon gesagt, war entweder Monster of the Week, was ich ja sowieso immer witzig finde, oder halt, wir erklären nochmal die Welt, indem wir einen weiten Bogen machen. Aber hier konnten sie ja so frei so eine Schlacht entfalten.
Ja, wobei am besten fand ich weiß gar nicht, welche Folge das war, wo er mit diesem Barden unterwegs ist.
Ja.
Und sie dann diesen Drachen finden sollen.
Das ist, glaube ich, die fünfte oder sechste.
Fünfte oder sechste Folge, ja. Die fand ich mit doch am besten. Ja. Vielleicht, weil die so für, fast schon so ein bisschen für sich alleine stand und da relativ wenig von diesem das war vor 3 Jahren, das war vor 10 Jahren, das passiert in 30 Jahren Ballast hatte, ja. Sondern einfach nur so Man on a Mission. Wobei da auch viele Momente drin waren, also ich habe hier nichts gegen Gewalt, ja, aber ich habe bei The Witcher ganz oft das Gefühl gehabt, dass da ein paar Gewaltmomente drin sind, die einfach nur drin waren, weil Gewalt eben.
Ja, kann ich jetzt irgendwie nichts Schlechtes sagen. das war übrigens die Folge, wo ich meinte, das ist quasi wie so eine Quest annehmen.
Genau, genau. Also da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass ich das so ein bisschen mitspiele. Das fehlt nur der Controller in der Hand.
Ja, genau. Also so, das hat mir auch sehr gefallen. Ja. Was ich noch gut finde an diesen ganzen Hexengedöns, abseits dessen, dass wir immer noch nicht wissen, welche Regeln in dieser Hexergilde, Hexerin-Gilde so insgesamt sind. Ne? Also wer kann was entscheiden? Wer führt das Ganze eigentlich? Ist das ein demokratischer Prozess oder nicht? Keine Ahnung. Das ist alles irgendwie ein bisschen crazy. Und auch welche Zaubersprüche es jetzt gibt und wie diese Macht auch insgesamt aussieht. Also da muss die Serie wirklich noch viel rausholen, ne? Und viel so ein bisschen zeigen oder auch erklären einfach. Aber nichtsdestotrotz fand ich das gut, wie sie die Figur der Jennifer ausgelegt haben. Weil, wenn man das möchte, also abseits, dass sie manchmal ein bisschen nervig ist, ist es vielfach eine sehr, sehr starke Frauenfigur, weil es geht darum, dass sie am Ende ja ihre Selbstbestimmtheit wieder zurückerlangen möchte. Ne? Abseits dessen, dass er jetzt ja im Vorfeld diese Fragestellung gab von wegen Schönheit oder Nicht-Schönheit, Macht oder Nicht-Macht, ne? Dass es zusammenhängt zum einen, aber dass sie halt nachher versucht, ein Baby quasi, also dass sie diese Entscheidung einfach wieder zurückholen möchte, die ihr tatsächlich von Männern genommen worden ist. Das fand ich sehr spannend.
Das fand ich auch. Also gerade diese Szene, wo sie halt, ich sag mal, neu geboren wird.
Ja.
Ja, und ihr dann so gesagt wird von diesem Obermagier oder was immer das war, so, aber du wirst danach keine Kinder mehr bekommen können. Und dann sie immer diese Entscheidung, die ich trifft, ja, aber das ist mein Leben. Das fand ich schon stark. Wobei ich auch sagen muss, es geht dann schon letztlich irgendwie unter in diesem Potpourri aus Todesschreien und Transformationsgedöns. Ne?
Genauso wie es untergeht am Ende mit dieser Nilfgaard-Armee, die an vielen Stellen irgendwie was Faszinierendes hat. Weil es gibt ja diesen Kult, der nicht weiter erläutert wird, mit dieser weißen Dingsbums. Keine Ahnung.
Nee, sie heißt so weiße Dingsbums,
ja. Okay, genau, ich glaube, dafür muss man einfach die Bücher kennen wahrscheinlich. Und aber diese Armee an sich ist ja anders als normale Armeen. Die haben ja keine Angst. Also die haben ja keine Angst vor dem Sterben und marschieren dann auch freiwillig in ihren Tod, weil sie dann aufsteigen. Und wie willst du gegen eine Armee kämpfen, die keine Angst hat? Und das blitzt am Finale an manchen Stellen so auf. Deswegen sage ich ja, also diese Serie hat unglaublich viel Potenzial, da noch ganz, ganz viel rauszuziehen und rauszuschöpfen. Was sie jetzt noch nicht getan haben, das finde ich sehr schade. Auf der anderen Seite auch sehr verheißungsvoll.
Glaubst du denn vielleicht, dass Netflix jetzt einfach ein bisschen zu schnell gemacht hat mit The Witcher? Weil dieses Jahr ist ja Game of Thrones zu Ende gegangen. Ja, und es hinterlässt ja schon eine Lücke, wenn es um Fantasy geht oder so um Mittelalter allgemein. Wir hätten noch Vikings, aber die brauchen ja mehr so ihr eigenes Süppchen und sind ja komplett frei von Fantasy. Dass Netflix einfach gesagt, okay, wir müssen diese Chance jetzt nutzen, bevor jetzt Amazon mit den Herr der Ringe-Serien kommt, dass wir da so in diese Lücke reinstoßen. Glaubst du, dass Netflix da vielleicht ein bisschen überschnell hantiert oder gehandelt hat?
Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Und wenn man jetzt weiß, dass ja die zweite Staffel erst 2021 kommen wird, wahrscheinlich kurz vor Herr der Ringe dann, beziehungsweise die kommt sogar 2022 erst, glaube ich. Ja, egal. Nehmen sie sich ja doch jetzt dann mehr Zeit. Ne? Das kann natürlich geschuldet sein, Henry Cavills Terminkalender, aber das glaube ich gerade nicht.
Glaube ich auch nicht.
So viel hat er, glaube ich, nicht offen derzeit. Aber jetzt wirkt es schon so, okay, wir machen jetzt einen kleinen Stopp und nehmen uns doch mehr Zeit, um nochmal da ein bisschen mehr reinzustecken. Und einfach zu sagen, okay, wir müssen das dieses Jahr noch rausbringen, wir müssen 2019 noch einen Highlight setzen. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass sie das gemacht haben.
Weil ich glaube, es hätte der Serie gut getan, wenn sie da vielleicht noch mal 4, 5, vielleicht auch 6 Monate noch mal dran gesessen hätten. Ja. Ich habe nämlich das Gefühl, dass sie wirkt sehr überhastet. Mhm. Ne? Alleine halt von dieser Erzählung, von diesen Drehbüchern her, da hätte man, glaube ich, auch mal merken müssen, hey Leute, es ist zwar nicht die eleganteste Art, aber einfach jetzt so einen kleinen Text zu schreiben, 10 Jahre vorher, ist vielleicht doch hilfreich. Weil nicht jeder oder viele kennen The Witcher nicht oder kennen die Bücher nicht. Denn sie sagen ja immer, ja, es basiert mehr auf den Büchern, nicht auf den Videospielen. Ne? Wobei ich ja sagen muss, dadurch, dass ich den dritten Teil gespielt habe, gab es ein paar Sachen, die waren mir klar oder bewusst. Also ich wusste, dass diese Hexe halt Selbstheilungskräfte haben, dass sie rudimentäre Magie verwenden können, aber halt nicht die gleiche Magie wie echte Zauberer. Das waren so Sachen, die wusste ich halt im Vorhinein schon. Aber ich kann mir da auch vorstellen, dass vielleicht einige Leute, die die Serie gucken und sich fragen, Moment, warum kann jetzt Geralt so einen kleinen Feuerball schießen? Warum macht er nicht gleich so ein ganzes Inferno, wie der Magier gerade eben, ne?
Genau. Und auch, warum die dann verschwinden, wenn die ihre Macht vollkommen aufbrauchen, beispielsweise.
Genau.
Ne? Also es sind solche Dinge, die einfach nicht erklärt werden, sondern einfach als gegeben hingenommen werden. Das sieht oftmals irgendwie cool aus und ich finde es auch immer noch faszinierend. Also wie gesagt, diese Fantasy-Welt, ich mag sie einfach.
Die hat auch Potenzial, definitiv.
Genau, aber es wird halt einfach absolut nichts erklärt. Es gab einen Moment, wenn man da geblinzelt hat, hat man auch nicht gewusst, dass wir gerade über so 30, 40 Jahre reden oder so zwei Momente. Das eine ist, Geralt ist in so einem Schloss unterwegs und da gab es ja diese Geschichte zwischen Bruder und Schwester und dann mit dem Kind als Monster, ne? Mhm. Und diese beiden Kinder sind dann bei der Zeremonie der Hexe zu sehen von Jennifer. Als Kinder.
Ja.
So ganz kurz. So ein Moment. Ne? Und das andere ist, es gibt eine Dialogzeile von ihr, wo sie dann sagt, so, oh, ich war die letzten Jahrzehnte jetzt hier am Hofe. Wenn man da auch nicht aufgepasst hat, dann hat man schon verloren, glaube ich. Und das ist schlecht. Wirklich.
Das ist sogar sehr schlecht.
Genau. Nichtsdestotrotz fand ich es dann gut, wenn es dann endlich in Folge 7 dann so ein bisschen zusammenläuft. Und deswegen ist, glaube ich, auch das Finale dann deutlich besser, weil du dann nicht mehr diese verschiedenen Ebenen hast, sondern alles jetzt parallel passiert.
Ja, und im Finale gab es auch ein paar richtig schöne Momente, wo ich dachte, ja, das ist eine nette Idee. Zum Beispiel, wenn dann diese Zauberer diese Armee aufhalten wollen und eine dieser Zauberer oder Zauberinnen dann so Pilze aus dem Boden wachsen lässt, die dann ihre Sporen verteilen. Und das quasi zu einer Art Minenfeld machen, wo ich dann dachte, ja, das ist eine richtig schöne Idee. Aber der Weg dahin ist halt ätzend, also nicht ätzend, aber anstrengend.
Anstrengend,
überkompliziert. Und das ist ja gerade das Schlimme daran. Ich hab auch das Gefühl, dass sie eine nicht super simple, aber eine relativ eingängige Geschichte, die man relativ gut erzählen könnte, einfach absichtlich oder weil sie es nicht besser können, ich hoffe, es ist das Zweitere, einfach überkomplexe erzählen. Also sie damit quasi Komplexität erschaffen wollen, wo eigentlich gar keine Komplexität drin ist. Mhm. Und ich das nicht als Kritik verstehen, dass die Serie von der Geschichte her gar nicht so komplex ist, ist ja nichts Schlimmes.
Ja. Genau, also es bleibt jetzt spannend, wie sie das weitererzählen werden. Und eigentlich hoffe ich ja nur, dass weiter irgendwie coole Stories von Geralt zu sehen sind. Wie er halt irgendjemanden angrunzt und den Kopf abschlägt. Und übrigens, das muss ich auch nochmal sagen, die Action-Szenen, wo Geralt selbst kämpfen durfte, die waren zwar rar gesät, aber die waren echt cool, muss ich gestehen.
Ja, es gibt eine sehr schöne Action-Sequenz in so einer Art Ballsaal, die hat mir gefallen. Auch wenn ich sagen muss, die Kamera war mir hin und wieder vielleicht ein bisschen zu shaky, aber das ging noch. Aber du hast recht, er kämpft relativ wenig. Es gab auch wirklich Momente in der Serie, wo ich dachte, ist das jetzt The Witcher oder ist das jetzt The Jennifer? Also das.
Ja, genau. Also da ist sie noch so ein bisschen unausgewogen einfach. Und wenn man darauf achtet, wie dort Schwertkampf geführt wird, das ist sehr, sehr spannend, weil das ist nicht klassischerweise den Schwertkampf, den wir vielleicht aus so Ritterfilmen kennen, sondern Geralt zum Beispiel, wenn man darauf achtet, er hat sein Schwert sehr nah am Körper und verändert die Position des Schwertes auch irgendwie ungewohnt. Ja. Das macht Spaß, es anzusehen.
Ja, also wie gesagt, wenn Witcher mal sich entscheidet, dazu Action zu bringen, dann ist die auch wirklich gelungen. Jetzt keine Action oder Schwertkampf-Action, wo ich ausflippe vor Begeisterung, aber es hat geholfen, hin und wieder wach zu bleiben. Um es ganz böse und übertrieben auszudrücken. Ja.
Okay, hast du noch was zur Serie aktuell?
Aktuell nur, dass ich mir tatsächlich, was ich sonst nie tue, den Soundtrack nochmal angehört habe, separat, weil der mir gar nicht aufgefallen ist. Mhm. So gar nicht. Und ich muss gestehen, das klingt für mich halt relativ nach Standard-Fantasy-Schmutz.
Ja. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass sie da auch gerusht haben, ne?
Ja. Diese Theorie, die ich gerade eben mir aus den Fingern gesaugt habe, gefällt mir echt ganz gut. Also das ist, ich glaube, wenn die wirklich noch ein paar Monate mehr Zeit gehabt hätten, dann hätte mir die erste Staffel wahrscheinlich echt besser gefallen. Und ich sehe es schon kommen, wenn jetzt 2021 dann die neue Staffel kommt, dann fängt die an und ich denke mir so, worum geht's? Was? Wer?
Wie? Stimmt, das wird doch mal eine große Herausforderung, dann so einen Rückblick zu schreiben oder zu schneiden, der dann nochmal alles zusammenfasst, was in der ersten Staffel also passiert ist.
Ganz ehrlich, wenn den Rückblick dieselben Leute schneiden oder fabrizieren, die halt auch die Drehbücher der ersten Staffel geschrieben haben, dann verstehst du nichts mehr, glaube ich. Dann verstehst du wirklich gar nichts mehr. Ja.
Ja. Nichtsdestotrotz ist die Serie für Netflix ein großer Erfolg geworden. Wenn man zumindest den Zahlen von Netflix glauben mag. Die haben ja diese Liste verkündet, wo es gemessen wird, nach 2 Minuten Guckzeit kommt das in diese Liste rein. Das ist auch sowieso spannend. Genau, aber da ist Netflix innerhalb dieser paar Tage auf Platz 1 sogar gelandet, glaube ich.
Ich glaube aber auch, weil jetzt, klar, du hast Stranger Things gehabt, aber du hattest sonst keine weitere Serie gehabt, die außerhalb von dieser Serienbubble so gehypt worden ist wie The Witcher. Mhm,
genau. Ja. So, und viele reden darüber, wir auch. Aha. Ja. Und wenn man sich so die Wertungen anguckt, die sind gar nicht so schlecht tatsächlich. Ne? Also wenn man sich so auf den eingängigen Portalen guckt, also ja, es gibt viele kritische Stimmen, so wie wir es auch gerade gesagt haben, ne? Aber bei IMDb, nichtsdestotrotz, liegt sie aktuell sogar auf Platz 240 der besten TV-Serien aller Zeiten, das sehe ich noch nicht so. Aber sie ist auf jeden Fall sehr, sehr weit oben und im Gespräch und von daher ist es für Netflix schon, hat es funktioniert, auch wenn sie gerusht haben.
Irgendwann müssen wir mal diese IMDb-Top-Liste mal durchgehen in einer Spezialfolge.
Oh ja, das wäre, glaube ich, ganz spannend. Ja. Genau. Also nichtsdestotrotz, ich freue mich auf die zweite Staffel, trotz der Schwächen, die jetzt die erste Staffel auch hatte. Ich hatte unglaublich viel Spaß damit. Ich mag diese Welt einfach. Ich mag die Figuren, bis auf manche Ausnahmen. Aber sie müssen noch eine Schippe drauflegen, dass ich auch in der zweiten Staffel dann wirklich am Ball bleibe und auch in diese Welt noch mehr eintauchen kann. Gleichzeitig müssen sie bei den Action-Sequenzen nochmal was draufpacken, das haben wir auch festgestellt. Und vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle mehr Wert auf Epicness legen. Ne? Also mehr was Episches reinbringen in diese Serie. Da finde ich ja, hat Game of Thrones mit dieser jeweiligen Folge in der Staffel, wo ja was ganz, ganz Besonderes passiert jeweils. Also wo dann immer was Außergewöhnliches einfach inszeniert wird. Ja. Das fehlt The Witcher aktuell noch. Also ja, das Finale ist groß.
Wobei es nicht nur große Schlachten sind, also nochmal um Game of Thrones heranzuholen.
Ja, stimmt. Ja.
Ist halt einfach die erste Folge von Game of Thrones endet damit, dass halt der kleine Junge da, ich hab's jetzt dann, wie heißt der? Bran, genau, Bran, ja, unser Freund Bran, aus dem Fenster geschmissen wird.
Genau.
Das sind so, ich nenne ja What the Fuck-Momente. Und die The Witcher dann auch.
Ja, also einfach so Momente, wo man innehält und das Gefühl hat, so, boah, jetzt habe ich gerade was Krasses gesehen. Es gibt ja zwar diese Szene mit dem Baby, aber die wird auch innerhalb von 5 Minuten aufgebaut und erzählt. Das ist zu kurz.
Ja. Ja.
Wie gesagt, sehr großes Potenzial, noch nicht ausgeschöpft, aber ich freue mich drauf.
Ja, und mein Fazit ist, dass ich jetzt nach der ersten Staffel genauso zur Serie stehe wie davor. Sie ist mir irgendwie ziemlich egal. Und wie gesagt, es heißt nicht, dass ich sie scheiße fand, aber ich weiß nicht, so zwischen scheiße, gut und egal, ich glaube, egal ist das Schlimmste, was du treffen kannst, oder?
Ja.
Weil ich auch merke jetzt, wenn ich drüber rede, ich bin relativ emotionslos.
Ich schicke dir heute Nacht noch Geralt vorbei.
Oh, das ist schön, dann
kannst mit dem Karten spielen.
Nee, dann kann er meine Wohnung aufräumen.
Genau.
Okay.
Ja, das war der letzte Kracher vom letzten Jahr. Also zumindest auch die Serie, die ich das letzte angefangen habe, 2019.
Ja.
Bei dir ähnlich, aber wir haben sie beide erst 2020 beendet.
Ja, tut uns leid, aber Weihnachten war dazwischen und er kennt das ja, Familie und so und ach, furchtbar, ja. Aber jetzt sind wir wieder ganz für euch da, nur für euch.
Genau, diese Verpflichtung, furchtbar. Ja. Jetzt wird wieder Serien geguckt. Das heißt, also meine Serienliste ist auch relativ schnell eskaliert dieses Jahr schon. Ich habe schon 6 Serien auf der Liste stehen, die ich gerade derzeit gucke oder schon abgeschlossen habe. Völlig verrückt. Ich meine, wir haben erst 5 Tage. Von daher wird es wahrscheinlich demnächst gleich abgebinged 17 geben irgendwann. Freut euch schon mal drauf. Genau, ansonsten wie gehabt, ich fange schon mal an, Stu, wenn dich das nicht stört.
Bitte, mach.
Schreibt in die Kommentare, was ihr von The Witcher haltet, wie ihr die erste Staffel so fandet, was ihr von der zweiten Staffel erwartet, beziehungsweise was die zweite Staffel bringen und leisten muss, damit ihr dann vielleicht auch weiter am Ball bleibt. Wenn ihr Dracula schon gesehen habt, schreibt auch gerne was dazu. Und natürlich würde uns auch interessieren, wie waren denn eure Tops und Flops des Jahres 2019 im Serienbereich? Stu.
Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr das auf Podigy, auf Deezer, auf iTunes, auf YouTube oder auf, habe ich was vergessen? Spotify?
Deezer,
Spotify, iTunes. Also, wenn ihr uns halt irgendwo hört und da gibt es eine Funktion zum Liken oder zum Bewerten, würden wir uns sehr über ein Like oder eine positive Bewertung freuen. Warum? Weil wir es verdient haben. Und ansonsten kann ich den Wünschen von Thomas nur beipflichten. Bitte kommentiert fleißig. Was waren eure Top-Hits? Wir sind auch immer noch offen für Serienempfehlungen. Wenn ihr vielleicht so einen Tipp habt, so was man unbedingt gucken soll, dann sagt es. Wir werden schauen, das zu gucken. Thomas wird definitiv auf seine Liste aufnehmen. Oh Wunder. Und ja. Und ich finde, das war eine schöne erste Folge für ein hoffentlich schönes neues Jahr.
Genau. Wir hören uns. Macht's gut.
Jo, tschüss.